und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinocast. Mein Name ist Johanna Hartmann und wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, aber heute sitzen wir hier zusammen im Dreierteam mit Friederike Rex und Gerd Götz. Ich habe mir zwei unserer Beratenden geholt, um einen Überblick zu schaffen. Wie sieht's denn eigentlich im Moment draußen aus? Wir wollen über Botrytis sprechen, welche Ursachen, welche Risikofaktoren gelten, aber auch, was wir im Keller tun können, wenn wir fäulnisbelastetes Lesegut haben. Gerd, wir würden einmal anfangen. Ich würde mit dir gerne einen Blick auf die bisherige Vegetationsperiode werfen. Wie ist sie bisher verlaufen und welche Witterungsereignisse waren jetzt besonders prägnant?
Kommen wir erst zum Witterungsereignis. Kürzlich, letzte Woche, hatten wir in der Südpfalz einen starken Hagelschlag, also um Schweigen herum an der deutsch-französischen Grenze. Auch Weißenburg und die umliegenden Orte sind stark betroffen, bis zum Totalausfall, bis zu entlaubten Anlagen. Es hält sich aber von der Fläche doch in Grenzen. Wir haben so abgeschätzt zwischen 200 und 300 Hektar, die massiv geschädigt sind. Natürlich für die betroffenen Winzer ist das schlimm, aber für die ganze Pfalz ist das ein relativ kleines Gebiet. Ansonsten von der Witterung dieses Jahr sind wir von solchen Schäden bisher verschont geblieben. Wir hatten keinen Frost, keinen Spätfrost. Winterfrost haben wir die letzten Jahre sowieso nicht mehr gehabt und die Blüte ist relativ gut verlaufen. Wir hatten auch keine starken Pilzepidemien, fast gar nicht. Also Perro muss man einzelne Ölflecken suchen. Da wird sich auch nichts mehr tun, also bei der Perrospora, beim Oidium. Gibt es immer mal wieder Befälle durch schlechte Applikation oder teilweise auch vernachlässigte Weinberge. Aber bei weitem nicht so wie in den Vorjahren, wo halt der Druck viel höher war, weil die Witterung anders war. Also wir haben dieses Jahr halt extreme Trockenheit. Ja, das belastet uns momentan. Für die alten Reben ist es positiv, die profitieren noch davon. Die Jungen, ja, die müssen gewässert werden. Ansonsten sieht es draußen soweit gut aus, also vom Behang und vom Gesundheitszustand vor allen Dingen.
Wir beginnen jetzt hier auch mit den amtlichen Reifemessungen Ende Juli. Wie schätzt du denn den Entwicklungsstand der Reben aktuell ein?
Also ähnlich wie in den Vorjahren haben wir wieder ein sehr frühes Jahr. Ja, also die begleiten uns ja schon die letzten Jahre. Also das letzte normale Jahr war eigentlich 2021. Die folgenden Jahre waren alle relativ früh. Ja, wir haben jetzt vielleicht durch die Trockenheit ein paar Tage verloren in der Vegetation, weil einfach die Hitzephase, da können die Reben nicht gut assimilieren. Und das hängt auch sehr vom Behang ab. Letztes Jahr hatten wir halt ein geringerer Behang und da war einfach die Reife dann schneller. Und wir rechnen aber schon jetzt mit einer Lese ab Ende August. Es ist noch ein bisschen vage, wann es losgeht, also 20. 25. August voraussichtlich. Die erste Reifemessung, ja, die wird kommenden Montag stattfinden.
Welche Erwartungen hast du denn derzeit an den Jahrgang 26? Was kommt da auf uns zu?
Also qualitativ sehr gute Erwartungen, ja. Also das kann man durchaus sagen. Also gesundes Lesegut, hoffen wir mal, also von den Pilzkrankheiten bisher. Wenn jetzt kein Unwetter mehr kommt und vor allen Dingen auch kein Starkregen, Hagel, ja, oder halt im August nochmal Dauerregen, dann können wir mit einer hochwertigen und auch reichlichen Ernte rechnen.
Du hast es eben schon ganz gut angesprochen. Also welche Voraussetzungen müssen denn grundsätzlich erfüllt sein, damit Botrytis die Trauben befällt?
Also Botrytis ist ein Schwächeparasit. Und kann Gewebe befallen, ja, was in der Regel vorgeschädigt ist. Also gesundes Gewebe greift Botrytis nicht an. Das heißt, es finden Infektionen über Wunden statt oder halt über Totmaterial, also sprich Blütenreste oder einfach verletzte Beeren, ja. Also sprich nach Hagel, nach Sonnenbrand oder auch bei mechanischer Verletzung. Und dann muss es auch feucht sein, ja. Also wenn es trocken bleibt, passiert nichts. Wenn es feucht wird, feucht und warm, ja, dann hat Botrytis halt beste Chancen.
Welcher der Umweltfaktoren spielt da die entscheidende Rolle? Also ist es eher die Feuchtigkeit, ist es die Temperatur oder was ganz anderes?
Nährstelle nicht in Feuchtigkeit, ja. Also Temperatur muss gar nicht hoch sein, ja. Wir haben ja im Herbst auch noch Fäulnis. Natürlich, wenn es extrem heiß ist, haben wir eh Trockenheit. Und wenn es sehr kühl ist, dann tut sich auch nichts. Also so im mittleren Bereich.
Kannst du da konkrete Zahlen nennen?
Für Botrytis jetzt, also so zwischen 10 und 25 Grad ist das halt kritisch, ja, in der Phase. Also gerade so warme Nächte vor allen Dingen, ja, im Herbst merkt man das, dann geht es relativ schnell. Also wenn wir da über 10 Grad liegen, dann kann man, und die Beeren sind verletzt, dann geht es halt ruckzuck.
Also ob optimale Bedingungen dann im September letzten Endes
Wenn,
häufig.
ja, wenn die Beeren reif sind, sind sie halt anfällig. Ja.
Ja.
Solange sie noch grün sind und gesund, passiert mit Botrytis nichts.
Was würdest du sagen? Welche weiteren Faktoren begünstigen dann den Befall durch die Botrytis?
Also neben der Witterung halt die Traubenstruktur, also sind es kompakte Sorten, quetschen sich die Beeren ab. Also bei Burgundersorten ist halt die Gefahr, dass die sich gegenseitig abdrücken oder auch, dass sie zu platzen neigen, wie beim Riesling. Also da kriegt man auch dann Verletzungen durch geplatzte Beeren. Und dann kriegt man neben Botrytis eine Essigfäule rein. Ja, das ist halt noch das größere Übel. Mit Botrytis, gut, da können wir im Keller noch was machen. Mit Essigfäule, da haben wir halt dann keine Möglichkeit mehr.
Wie schätzt du aktuell das Risiko ein für den Jahrgang 26?
Also wie gesagt, die Voraussetzungen sind sehr gut. Das muss aber nicht heißen, dass es so bleibt. Also ein Witterungsumschwung so kurz vor der Lese oder nach Reifebeginn wäre halt fatal. Also wir brauchen momentan Regen dringend für die jungen Reben. Aber wenn der zu spät kommt, dann besteht die Gefahr, dass nochmal Nährstoffe gelöst werden, Stickstoff im Boden, der geht in die Reben mitsamt dem Wasser, und dann haben wir halt optimale Bedingungen, ja, dass die Rebe dann einfach nochmal einen Schub erfährt, ja, die Beeren aufplatzen können, und die Nässe auf den Beeren selber, die führt halt auch dazu, dass dann sich Botrytis ausweitet. Das trocknet dann immer ab, und deswegen ist es wichtig, halt vorzubeugen. Das wurde auch gemacht, also durch Entblätterung hauptsächlich oder auch durch Auflockerung der Trauben, durch mechanisch oder mit Bioregulatoren.
Auch die selektive Handlese ist dann natürlich nochmal eine Maßnahme, die wir einsetzen können, wenn wir schon einen Befall auch im Weinberg haben. Durchaus ein wichtiges Mittel.
Ja, wobei da muss man halt einschränken, dass viele Betriebe nicht mehr in der Lage sind und das Verfahren halt auch zu teuer ist. Also das will man möglichst vermeiden und für hochwertige Qualitäten sicherlich, aber für Basisqualität, ja, muss die Arbeit im Weinberg gemacht werden.
Ja. Nicht immer lässt sich die Botrytis auch vollständig vermeiden. Und deshalb stellt sich auch grundsätzlich immer die Frage, wie kann denn der Winzer, die Winzerin mit belastetem Lesegut umgehen? Wenn jetzt also Botrytis im Lesegut vorhanden ist, welche Maßnahmen sollten vor dem Transport oder unmittelbar nach der Lese ergriffen werden?
Vorbereitend ist natürlich immer zu sagen, dass die Kellerhygiene extrem wichtig ist, dass alle Utensilien im Keller auch für den Herbst gut gereinigt und vorbereitet sind. Es empfiehlt sich vielleicht auch, bei niedrigen Temperaturen zu lesen, dass man vielleicht die Nächte nutzt und eben die wurden eben schon erwähnt, die Sekundärinfektionen wie die Essigsäule möglichst gering zu halten und die Bakterien ein bisschen in Schach zu halten. Auch denkbar ist eine Schwefelung mit Kaliumdisulfid, dass man hier schon einen Grundschutz gegen die Mikrobiologie ausbringt.
Die Trauben sind jetzt im Weingut angekommen und werden abgeladen, werden verarbeitet. Worauf sollte hier besonders geachtet werden?
Ja, wichtig ist dabei, schnell und schonend zu arbeiten. Es ist dann empfohlen, nicht einzumeischen, keine Standzeiten mit dem Lesegut zu machen und dann auch ein schonendes Pressprogramm zu wählen, damit sich die negativen Inhaltsstoffe der Botrytis nicht noch im Material verteilen.
Welche önologischen Maßnahmen helfen denn ansonsten dabei, diese Probleme mit Botrytis möglichst gering zu halten?
Bevor wir in die Gärung ha gehen, haben wir auch noch mehrere Möglichkeiten. Wir können mit Aktivkohle arbeiten, um die Negativaromen herauszuschönen. Wir können mit Enzymen arbeiten und dann auch noch mit Bentonit arbeiten. Dabei ist wichtig, dass wir eben den Zeitabstand zwischen dem Einsatz der Enzyme und dem Einsatz von Bentonit einhalten, weil nämlich Bentonit die Eiweiße, also Enzyme sind auch Eiweiße, herausschönen würde. Wichtig wäre dann auch noch die Auswahl des Vorklärverfahrens, ob eine Sedimentation bei fäulnisbelastetem Lesegut wirklich Sinn macht, weil der Most schon in die Gärung gehen kann und sich auch noch die Sekundärinfektionen weiter ausbreiten können, steht ein bisschen in Frage. Da wäre vielleicht über den Einsatz eines Hefefilters nachzudenken.
Wäre Flotation eine Möglichkeit, wenn wir die entsprechende Anlage im Betrieb stehen haben?
Auch das wäre zumindest besser als die Sedimentation, ja.
Welche Probleme kann Botrytis im Rahmen der Gärung verursachen?
Ja, das andere, was passiert, ist, dass Botrytis schon die Nährstoffe im Wein verbraucht. Also das, was die Hefe nachher für die Gärung benötigt, nämlich Ammonium, Aminosäuren, Thiamin, das wird auch von Botrytis schon verstoffwechselt. Und hier ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man mit fäulnisbelastetem Lesegut arbeitet, Nährstoffe dazuzugeben, damit die Gärung auch gut durchläuft und am Ende auch der Most durchvergoren wird. Und da haben wir dann nochmal eine Gefahr, weil wenn die Gärung nicht durchläuft, sondern irgendwann in die Stockung kommt, dann können auch die Essigsäurebakterien nochmal aktiv werden und dann auch nochmal den Alkohol und den Zucker, der noch vorhanden ist, dann zu Essigsäure verstoffwechseln. Wenn das nicht gewährleistet ist, haben wir auf der einen Seite den Fall, dass Nebenprodukte in der Gärung entstehen können, Acetaldehyd, Ketosäuren, die negative Aromen nochmal mitbringen. Und es kann auch zu einer Böxverbildung kommen. Das heißt, Schwefelwasserstoff wird von der Hefe vermehrt gebildet und dann haben wir eben auch noch einen Weinfehler, der entsteht. Zur Hefe wäre vielleicht auch nochmal, dass man eine gärstarke Hefe auswählt, die mit den schwierigeren Bedingungen in den Mosten dann auch zurechtkommt und gut in die Gärung hineingeht.
Welche Weinfehler oder welche Qualitätsprobleme können wir im Botrytis-belasteten Most, aber auch im Wein letzten Endes erwarten? Weil das sind ja doch andere Faktoren, wie vielleicht dann bei essigfaulen Trauben etc.
Da gibt es eine ganze Reihe von Weinfehlern, die entstehen können und Qualitätsproblemen. Das erste ist die Lakase. Das ist ein Enzym, das die Botrytis mitbringt. Und die Lakase zerstört die Polyphenole. Das bedeutet, dass man hier mit Bräunungen, vor allen Dingen im Rotwein, rechnen muss. Und die Lakase hat auch das Problem, dass sie nicht ausschönbar ist. Sie bleibt also im Lesegut vorhanden. Genau, das Einzige, was gegen die Lakase wirksam ist, ist eine Flash-Pasteurisierung, also die Erhitzung des Leseguts. Und die würde dann zu einer Inaktivierung dieses Enzyms führen. Wir hatten eben schon mal den Bereich der Sekundärinfektion. Und da ist es so, dass neben Botrytis auch noch andere Pilze in den Wein mit reinspielen können. Und dann hätte man pilzige, erdige Negativaromen dann auch im Wein, die durch Geosmin oder Octenole hervorgerufen werden. Die Botrytis hat auch die Eigenschaft, dass sie sortenspezifische Aromastoffe, also die positiven Aromen, zerstören kann. Die Inhaltsstoffe sind ja auch das, was wir brauchen in der Traube und die Zucker und die Säuren, die wir eigentlich für den positiven Wein oder für den guten Wein benötigen, die werden durch Botrytis auch schon verbraucht. Das heißt, sie stehen dann nicht mehr für die Weinbereitung zur Verfügung und das, was entstehen kann, sind hohe Gehalte an Glycerin, Gluconsäure und die Glucane.
Und die Glucane sind vor allem dann in der Jungweinbehandlung, in der im füllvorbereitenden Prozess problematisch.
Genau, Glucane sind Polysaccharide, also lange Zuckerketten, und die wirken filtrationshemmend. Das führt dazu, dass die Filter verblocken und die Filtration eben deutlich erschwert wird. Das, was zur Verfügung steht, ist, man kann Glucanasen kaufen. Das sind Enzyme, die Glucane von den Seiten her angreifen und zerstückeln sozusagen. Und das wäre eine Möglichkeit, mit dem man oder ein Behandlungsmittel, mit dem man in dem Fall arbeiten kann.
Wie schnell wirken die Glucanasen? Weil wir kennen ja alle die Pektinasen, die im Most eingesetzt werden. Haben wir da eine ähnliche Geschwindigkeit?
Die kann mitunter länger dauern. Es hängt auch davon ab, wie lang diese Polysaccharidketten sind. Ich würde dann auch noch mal auf die Handlungsempfehlungen der Hersteller schauen, wie die Einwirkzeit.
Vielleicht ist das auch noch mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Wir schauen mal, wie der Herbst so läuft. Was passiert denn dann beim weiteren Ausbau des Weiners und in der Flasche?
Im Ausbau haben wir dann auch noch mal die Gefahr, dass sich die Böxerbildung, die ich vorhin schon mal benannt hatte, noch weiter ausbildet, weil in der Kombination mit dem Alkohol und dem Schwefelwasserstoff, der schon in der Gärung ist, können dann auch noch mehr Kaptanböxer entstehen oder auch Disulfide, die dann auch noch mal die Böxerwahrnehmung verändern und schwierig zu entfernen sind. Später in der Flasche kann dann die Lakase auch noch mal zu Schwierigkeiten führen, weil nämlich die Braunfärbung sich dann auch noch mal in der Flasche fortsetzen kann.
Unter Voraussetzung, dass Sauerstoff in der Flasche vorliegt. Ihr habt schon viel berichtet über das Jahr, auch über Maßnahmen, die man ergreifen kann, ergreifen sollte. im Weinberg, im Keller. Und ich würde euch bitten, jetzt gerade noch mal so den wichtigsten Punkt vielleicht unseren Zuhörerinnen, Zuhörern mitzugeben für die nächsten Wochen. Was sollten sie besonders im Blick behalten oder worauf sollten sie achten?
Also in der Mikrobiologie stehen ja immer die Kellervorbereitungen dann im Vordergrund. Also wirklich jetzt auch schon mal sich damit zu befassen, welche Dinge müssen gereinigt werden, wie muss vorbereitet werden. Das wäre dann von der Seite der Kellerwirtschaft vielleicht die Empfehlung.
Okay, also im Weinbau sind die Hauptarbeiten gemacht. Botrytisschutz, der muss vorbeugend erfolgen. Das ist eher eine Botrytisprophylaxe durch vorbeugende Maßnahmen wie Entblätterung, wie Traumhalbierung, wie vorher schon durch Einsatz von Bioregulatoren in die Blüte. Botrytizide spielen heute weniger eine Rolle. Man könnte zur Abschlussspritzung zwar noch ein Botrytizid zugeben, aber die Wirkung ist eher bescheiden und wir empfehlen das auch nicht mehr. Allenfalls Bicarbonate sind da geeignet, um halt noch vorhandene Infektionen, frühe Infektionen abzustoppen. Ansonsten ist es wichtig, halt den Traum zu beobachten, jetzt regelmäßig ab Reifebeginn Proben zu nehmen. Ja, in Weinberg reinzugehen, gucken, wie es ausschaut, ob man was riecht, die Trauben zu probieren, also das übliche Prozedere, am besten immer mit Refraktometer dabei und dass man einfach dann weiß, wie es ausschaut. Also die nächsten Wochen werden jetzt spannend, die Arbeit ist getan, aber das Beobachten steht jetzt im Vordergrund.
Dann danke ich euch für den kurzen Rundumschlag und freue mich auf die nächste Folge.